seine Fragen schon beantwortet hat, aber eine Offenheit, sich auszustrecken nach dem, was der Geist Gottes für uns bereithält. Und das ist eines der Geheimnisse. Wir werden nie alle Fragen beantworten können, aber wenn wir diese Offenheit behalten für den Heiligen Geist und ihm unsere Hände entgegenstrecken und sagen, führe uns und leite uns und zeige uns, was noch alles bereit ist, dann sind wir auf einem guten Weg. Ich möchte beten und dann werden wir gleich Fortsetzung machen, wo wir gestern aufgehört haben. Herr Jesus, ich danke dir für diese Möglichkeit, die wir haben, uns über dein Wort zu beugen und aus deinem Wort zu hören, was dein Herz bewegt, was deine Anliegen sind. Ich bitte dich, Geist Gottes, dass du kommst und eine Salbung schenkst, das Wort zu lehren, eine Salbung aber auch zu hören. Herr, dass du uns hilfst, dass wir all das, was uns vielleicht noch beschäftigt von diesem Tag, auf die Seite legen können und offen werden für das, was du hineinlegen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du das Wort lebendig machst, in unsere Leben hinein, in unsere Herzen hinein, dass du uns herausforderst und uns Schritt für Schritt hineinnimmst in diese Wichtigkeit auch des prophetischen Dienstes. Und wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte das Thema, dass wir uns prophetisch dienen sollen, vielleicht von ein bisschen einer anderen Seite angehen heute Abend. Ich werde es morgen dann im Gottesdienst auch noch ein bisschen weiter und praktischer auslegen. Aber es ist mir wichtig, dass ich heute Abend mal so wie ein paar Parameter auch setzen kann, was das Neue Testament zu sagen hat. Wir haben das gestern Abend ja kurz am Ende noch gestreift. Der prophetische Dienst im Neuen Testament, dass er sich unterscheidet vom prophetischen Dienst im Alten Testament. Dass der Prophet im Neuen Testament ein Hervorsager ist, dass er Dinge ans Licht bringt, dass er gar nicht so sehr persönlich jetzt hineinspricht, um dir Führung und Leitung zu geben, das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes im Leben eines Christen, sondern dass er eben Dinge ans Licht bringt, Offenbarung hineinbringt. Und hier möchte ich ein bisschen Fortsetzung machen, dieser prophetische Dienst in der Gemeinde. Wie müssen wir uns das vorstellen? Und ich möchte zwei ganz wichtige Vorbemerkungen mal vorausschicken, auch Unterscheidungen, die wir verstehen müssen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Amt des Propheten und der prophetischen Gabe. Das ist ein Unterschied, die Bibel ganz klar macht. Das Amt des Propheten und Menschen, die mit prophetischer Rede dienen. Lass uns mal miteinander Epheser 4 aufschlagen, Vers 11. Epheser 4, Vers 11. Hier werden ja die Dienstgaben beschrieben, die Jesus seiner Gemeinde schenkt. Und diese Dienstgaben, die hier beschrieben werden, die kommen von Jesus. Er beruft, er gibt, er setzt. Es ist nun auch er, der die Gemeinde, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Wir nennen sie die fünf Dienstgaben. Und wir haben hier den Dienst oder das Amt des Propheten. Dieser Dienst, dieses Amt ist von Jesus gegeben. Das heißt, Jesus setzt diese Menschen frei, er beruft sie, er gibt ihnen die Ausrüstung, sie sind ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Und jetzt gehen wir, lass einen Finger bei Epheser 4 drin, das brauchen wir nachher noch einmal, und mit dem anderen Finger geht zu 1. Korinther 12. Und Rahel hat hier schon etwas davon angelesen, was ganz wichtig ist, dass es nämlich eben eine Gabe der Prophetie gibt und die wird vom Geist Gottes inspiriert. Es ist der Geist Gottes, der Menschen inspiriert. Wir beginnen mal bei Vers 7, 1. Korinther 12, Vers 7. Bei jedem, das ist ein Wort, das du unterstreichen musst in deiner Bibel, jedem. Jedem heißt jedem. Jedem Einzelnen von uns. Schau dir mal deinen Nachbar links und rechts schnell an. Okay? Das ist ein jeder. Da sind wir alle gemeint. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Ich halte hier mal fest, bei jedem zeigt sich ein Wirken des Geistes. Es gibt niemand, der sagen kann, bei mir nicht, sonst würde die Bibel nicht stimmen. Gott möchte jeden gebrauchen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht alle auf dieselbe Weise, aber jeder wird gebraucht. Ein Wirken des Geistes, aber immer, auch das kannst du unterstreichen in deiner Bibel, bei jeder geistlichen Gabe geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Es geht nicht um die Privilegierung des Gabenträgers, dass er gut dasteht. Es geht um die ganze Gemeinde. Im Griechischen bedeutet das Wort, es wird zusammengetragen, dass die Gemeinde Nutzen hat. Die Gemeinde soll davon profitieren. Inspiriert ist das Ganze vom Heiligen Geist. Vers 8, dem einen wird durch den Geist. Und jetzt beginnt die Aufzählung der klassischen neuen Geistesgaben. Und alle diese neuen Geistesgaben sind vom Geist Gottes inspiriert. Und wenn wir dann zu Vers 10 gehen, ein anderer, prophetische Aussagen zu machen durch denselben Geist. Also das ist inspiriert vom Heiligen Geist. Was wir verstehen müssen, ist, dass nicht jeder, der einmal durch die Inspiration des Heiligen Geistes ein prophetisches Wort weitergegeben hat, dann sofort ein Prophet ist. Das wir oft denken, da hat jemand ein prophetisches Wort, das ist ein Prophet. Hier macht die Bibel einen klaren Unterschied. Wenn er dich einmal gebraucht hat, um ein prophetisches Wort weiterzugeben, bist du dann nicht gleich ein Prophet oder eine Prophetin. Weil die Propheten, wer dann wirklich in diesem Amt dient, der ist gesetzt von Jesus. Die prophetische Gabe ist inspiriert durch seinen Geist. Nicht jeder, ich sage es noch einmal, der einmal ein prophetisches Wort weitergibt, ist gleich ein Prophet. Was wir verstehen müssen, ich mache das hier ganz kurz, weil es geht nicht um die Ämter heute Abend, aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn jemand in diesem Amt des Propheten steht, wenn er von Jesus berufen worden ist, im Amt des Propheten zu stehen, und jetzt haben wir hier die verschiedensten Ideen. Wir denken, das sind die Leute, die sind alle ein bisschen abgehoben, die sehen alle ein bisschen speziell aus, die haben dann irgendwie spezielle Kleider und so und dann schauen sie ganz verzückt und reden dann ein bisschen komisch und gehen herum und geben Prophetien weiter den ganzen Tag. Das ist so weit weg von der Realität des Propheten im Neuen Testament. Weil der Prophet, jeder Prophet ist primär zuerst ein Prediger des Wortes. Jetzt schauen mich einige ganz komisch an. Jesus war ein Prophet und ein Prediger des Wortes. Da haben wir noch einen anderen, ich habe ihn gestern Abend schon einmal genannt. Der Bußprediger in der Wüste, der Nabi, der Rufer, Johannes, ja, Jesus sagt, er ist ein Prophet. Hast du irgendwo eine Stelle, wo er prophetisch geredet hat, so im Sinne, wie wir dann eben denken, er hat gepredigt. Er hat die Heiligkeit Gottes aufgerichtet. Dann haben wir Apostelgeschichte 13, die Gemeinde in Antiochia. Da waren versammelt die Propheten und die Lehrer. Aha, da kommt eine ganze Auszählung. Darunter ist Paulus, ein Lehrer. Er ist primär ein Prediger des Wortes. Der geht nicht den ganzen Tag umher und gibt Prophetien weiter. Er ist ein Diener des Wortes Gottes. Und wenn die Inspiration kommt, dann fängt er an, prophetisch zu dienen. Dann geht er hinein in den prophetischen Dienst. Aber er macht nicht den ganzen Tag nichts anderes, als prophetisch irgendwie Sprüche loszulassen. Es gibt ja diesen Witz, vielleicht habt ihr ihn auch schon gehört, da rufen sich zwei Propheten gegenseitig an. Und als der andere dann das Telefon abnimmt, sagt er, also dir geht's gut, wie geht's mir? Das ist manchmal das Bild, das wir haben, oder? Er ist ein Prediger des Wortes. Und ich sehe dann, dass dieser Dienst des Propheten ist ein Prediger des Wortes, aber sein Dienst ist sehr stark begleitet von Zeichen und Wundern. Dieses übernatürliche Wirken Gottes in Situationen hinein. Ich sehe das bei Elia, ich sehe es bei Elisa, ich sehe es bei Jesus, ich sehe es bei Paulus. Immer wieder dieses übermächtige Wirken Gottes, das man fast nicht erklären kann. Und dann ist dieser Dienst dann eben auch gekennzeichnet durch ein regelmäßiges Ausüben dieser prophetischen Gaben. Die prophetische Rede, und ich nehme hier auch die Offenbarungsgaben mit hinein, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Unterscheidung der Geister. Diese Regelmäßigkeit in diesen Dingen, nicht punktuell inspiriert durch den Heiligen Geist, sondern Regelmäßigkeit. Das ist das Amt des Propheten. Das Zweite, was ich am Anfang klar machen möchte, im Neuen Testament wird der Akt der Prophetie, also die Gabe des prophetischen Redens, viel genauer beschrieben als die Person des Propheten. Die das Amt des Propheten, der Prophet, der scheint gar nicht so wichtig zu sein als Person. Die Art und Weise, wie Gott prophetisch dient, wie dieses Wort weitergegeben wird, nimmt viel mehr Raum ein. Und jetzt erinnere ich euch nochmal an 1. Korinther 12, Vers 7, das ist der Schlüssel. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Es geht nicht um den Propheten. Der hat einen Teil und er gibt einen Teil hinein in die Gemeinde, aber es geht nicht um ihn. Darum wird das Amt des Propheten gar nicht so genau beschrieben. Es geht um die Gemeinde. Es geht nicht um die einzelnen Dienste, um die einzelne Person. Durch den Heiligen Geist ist eine Breite gegeben hinein in die neutestamentliche Gemeinde. Wir brauchen einander. Und was wir erobern müssen, ist diese Breite. Was wir wieder neu ergreifen müssen, ist dieses: jeder kann durch den Geist dienen, jeder kann durch den Geist mittragen, jeder kann durch die Inspiration des Geistes etwas hineinlegen. Es geht nicht um die Einzelnen. Und manchmal denke ich, wir müssen aufpassen, dass wir nicht als Christen genau gleich unsere Stars haben, wie die Welt sie auch hat. Es sind alles Diener. Es sind Diener Gottes. Und sie werden gebraucht vom Herrn. Und diese Leute, ich durfte einige von ihnen kennenlernen, die man vielleicht so landläufig als die Top-Shots anschauen würde. Und die sagen immer: oh, hör doch mal auf, ich bin ein ganz normaler Mensch. Und das sind sie auch. Es geht um die Gemeinde. Jeder gibt seinen Beitrag und gemeinsam sind wir stark. Wir waren letztes Jahr, vorletztes Jahr in Amerika. Ein Freund von mir hat uns eingeladen. Wir durften da in eine Fernsehschau gehen. Und da waren so ein paar Topshots. John Bevere war da und Lee Strobel war da. Und also all diese Leute, die man kennt, die waren alle da. Und nach dieser Fernsehübertragung ging es los. Da wurden die Selfies gemacht. Und jeder musste noch. Und mein Freund hat gesagt: willst du John Bevere noch die Hand schütteln? Da habe ich gesagt: warum? Warum soll ich dem die Hand schütteln? Ich meine, ich habe ihn mal in Emmetten getroffen, aber wieso soll ich ihm die Hand schütteln? Wenn wir uns einander über den Weg laufen, dann können wir miteinander, wieso soll ich zu ihm hinrennen? Und die sind da und Selfies, habe ich gedacht, meine Güte, das ist doch nicht wahr, oder? Und jetzt lachen wir und innerlich sind wir oft genauso, dass wir denken, der hat mehr Salbung als der andere, weil er einen größeren Namen hat. Hör mal, Gott wirkt durch Menschen, die sich öffnen. Und wenn wir als Gemeinde das neu lernen, diese Breite zu sehen, und dann erkennen wir etwas von der Kraft des Herrn, die er in die Gemeinde hineinlegt. Nun, lass mich kurz etwas sagen zu diesen Beschreibungen, die wir sehen im Neuen Testament, die Begriffe, die gebraucht werden. Wir lesen von Propheten, von Prophetinnen in beiden Formen, männlich, weiblich. Gott hat kein Problem damit, mit Frauen, die prophetisch dienen. Es gibt Prophetinnen, kein Problem für den Herrn. Und dieses Wort Prophetess, das gebraucht wird im Griechischen, bedeutet mal zuerst einfach ein Verkündiger und Ausleger göttlicher Offenbarungen. Das ist die Wortbedeutung. Er verkündigt göttliche Offenbarungen und er legt göttliche Offenbarungen aus. Das ist ein Prediger des Wortes. 119 Mal im Neuen Testament, also es wird immer wieder mal gebraucht. Und was mir jetzt wichtig ist, dass wir das verstehen. Dieses Begriff oder dieses Wort Prophet wurde nicht nur im christlichen Umfeld gebraucht. Es war nicht ein christliches Wort, das nur in den Gemeinden gebraucht worden ist, sondern ein Wort, das bekannt war in der Welt des Neuen Testamentes, die ja großmehrheitlich das Koine-Griechisch gesprochen hat, diese Lingua Franca, die man im ganzen Reich verstanden hat. Und der Begriff Prophetess war bekannt, der kannte auch der Mann auf der Straße. Und mit einem Prophetess wurde ein Verkündiger bezeichnet, und zwar in einem religiösen Umfeld, schon in einem religiösen Umfeld. Aber das konnte alles heißen, das konnte auch irgendein Kult sein. Ein Prophetess war ein Verkündiger. Man würde das so definieren: ein Prophet ist ein Botschafter, er empfängt durch einen Geist einen Impuls und gibt diesen Impuls weiter. Er verkündet das, er spricht das aus. Was aber jetzt ganz wichtig ist, bitte passt jetzt gut auf, das ist wichtig, dass wir das verstehen, weil hier sind so viele komische Bilder. Der Verstand des Propheten war bei diesem Vorgang inspiriert. Das heißt, Gott spricht in den Verstand, in den Geist des Propheten hinein. Aber der Verstand, der Geist des Propheten ist nicht ausgeschaltet. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist den von hinten anspringt, ihm einen Schlag auf den Hinterkopf gibt und dann sprudelt einfach was raus. Das ist nicht der Gedanke hier. Er spricht bei klarem Verstand. Er spricht nicht in Trance oder in Ekstase. Bei klarem Verstand. Warum mache ich diese Betonung? Weil der Prophet eben dann auch verantwortlich gemacht werden konnte für seinen Dienst. Er war nicht außer sich. Er war bei klarem Verstand. Und dann gab es eben, und das kennen wir heute nicht mehr, im Gegensatz zu den Propheten, die hochgeachtet waren im Umfeld des Neuen Testamentes, die sogenannten Mantiker. Es gab Propheten und es gab Mantiker. Das kennen wir heute nicht mehr. Mantikei, dieses griechische Wort, ist die Kunst der Zukunftsdeutung. Das wäre die Auslegung. Die Wurzel ist eine geistige Anstrengung. Das waren Menschen, die haben sich geistig angestrengt, um irgendwie eine Zukunftsdeutung zu bekommen. Aber interessant ist, dass in diesem Begriff dann etwas hineingekommen ist, und zwar seit der Zeit von Plato. Der hat sich nämlich so diese Mantiker angeschaut und er hat gesehen, okay, wenn die sprechen, dann sind sie in einer Ekstase. Dann sind sie in Trance. Und aufgrund dieser ekstatischen Erscheinungen wurde dann aus diesem Mantiker das Wort Mania mit hineingenommen, Wahnsinn. Das sind ja Wahnsinnige, das sind ja Komische. Also das Ziel dieser Mantiker, sie wollten erfahren, was dem menschlichen Wissen verborgen ist. Sie wollten um die Zukunft wissen, aber auch Kenntnis von verborgenen Dingen im Leben von Menschen. Und jetzt merken wir, wie eng Prophetie und Mantik miteinander verbunden sind. Weil Gott möchte ja in einem gewissen Maß offenbaren. Die Mantiker sind einen falschen Weg gegangen. Der Unterschied war jetzt folgender. Bei einem Mantiker, wenn er gesprochen hat, dann hat der Geist aus dem Mantiker gesprochen. Nicht wie beim Propheten, wo der Heilige Geist einen Impuls gibt in meinen Geist hinein und ich spreche diese Worte, die er mir gezeigt hat, aus, hat der Geist Besitz genommen von der Person und durch die Person gesprochen. Also der Mantiker war nicht mehr in der Kontrolle in diesem Moment, sondern irgendein Geist, und weil wir wissen, dass es nicht der Geist Gottes war, es ist ein dämonischer Geist, hat ihn gefangen genommen und durch den Mantiker gesprochen. Er war völlig ausgeschaltet. Und so ein Vorgang wurde eben nicht Prophetia genannt, sondern Manteia. Und das ist nach biblischem Verständnis nichts anderes als Wahrsagerei. Das ist ein Medium. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Der Mantiker, ich sage das noch einmal, ist ein Mensch, aus dem ein anderer Geist, nicht sein eigener, spricht. Und er tut es, indem er seine Persönlichkeit ausschaltet, die Persönlichkeit des Mantikers. Der Prophet, von dem wir sprechen, in der neutestamentlichen Gemeinde, ist ein Mensch, zu dem der Geist spricht und der das ihm Offenbarte mit eigenen Worten weitergibt. Nun, was hat diese kulturelle Sicht der damaligen Zeit mit der Praxis der neutestamentlichen Gemeinde zu tun? Leider eben sehr viel. Paulus musste nämlich genau dieses Problem aufnehmen im 1. Korintherbrief. Da spricht er nämlich über diese Dinge. Weil Prophetie nicht willkürlich geschieht. Prophetie ist nicht, darf ich es mal so sagen, eine Vergewaltigung durch den Heiligen Geist und dann kannst du nicht anders. Prophetie, prophetisch zu dienen, bedeutet nicht, der Geist nimmt mich so in Besitz, dass ich nicht mehr anders kann. Das hat nichts zu tun mit dem Charakter des Heiligen Geistes und mit dem Charakter Gottes. Prophetie im Neuen Testament bedeutet Freiwilligkeit, nicht gezwungen werden. Es ist nicht ein gezwungen werden. Prophetie ist Reden Gottes, so empfange ich. Es ist aber immer auch Reden des Menschen. Ich muss mich nämlich entscheiden, das weiterzugeben. Und das liegt bei mir. Der Heilige Geist spricht nicht durch den Propheten, sondern zum Propheten. Und was dann kommt, ist der Prophet, der das weitergibt, was er empfangen hat. Und schau mal, darum muss Prophetie geprüft werden. Darum muss sie geprüft werden. Kommen dann später noch darauf zurück. Neben diesem Substantiv Prophetess gibt es zwei Verben, die das beschreiben. Prophero bedeutet etwas zum Vorschein bringen, etwas hervorholen, etwas herausbringen. Das ist der Gedanke, dass der Prophet Dinge sieht im Leben eines Menschen, die im Herzen vielleicht verborgen sind, sie anspricht. Haben wir gestern Abend gehabt, 2-3 Mal. Habe den Eindruck, da ist eine Person und dann kam irgendwie eine Erklärung, da war etwas verborgen im Herzen. Das kennt niemand außer dir und der Geist Gottes bringt es nach vorne, weil er dir in diesem Bereich helfen will. Und Prophetoio ist dann eben die Gottesoffenbarung, verkündigen, Verborgenes enthüllen und auch das Element des Voraussagens von Zukünftigen. Das ist alles in diesem Begriff drin. Und so, wir sehen aber die Hauptbetonung noch einmal, liegt darin, etwas, was verborgen ist, ans Licht zu bringen. Darf ich mal als Hirte, als Gemeindeleiter etwas loswerden? Als Gemeindeleiter wünsche ich mir so viel mehr, dass diese Seite der Prophetie nach vorne kommt, weil bei euch im Frutigen ja nicht, aber bei uns in Bern unten, da gibt es so viele Christen, die haben in ihrem Herzen Kämpfe, die haben in ihrem Herzen Dinge, die verborgen sind, Dinge, von denen sie wüssten, die müssten wir in Ordnung bringen und Gott möchte sie freisetzen. Und ich wünschte mir viel mehr, dass diese Dinge nach vorne kommen und die Menschen freigesetzt werden in das hinein, was Gott für sie hat, als dass wir dauernd irgendwelche Zukunftsvisionen hören über Erweckung. Ja, ich freue mich auf die Erweckung, die wird auch kommen. Glaube ich von ganzem Herzen, dass nochmal eine kommt. Aber die hören wir fast jeden Sonntag. Aber wie wollen wir in einen Erweckungskampf ziehen mit einer Armee, die nicht kämpfen kann, weil sie so sehr beschäftigt ist mit den eigenen Problemen? Und hier möchte Prophetie hineingreifen. Hier möchte Prophetie freisetzen. Hier möchte Prophetie helfen. Und das müssen wir verstehen. Prophetie in der Gemeinde. Wie soll das jetzt geschehen? Wie kann ich da hineingehen? Gott wünscht sich prophetische Gemeinde. Ich sage das immer und immer wieder. Er wünscht sich das. Und ich möchte kurz und bündig versuchen, ein paar Eckpfeiler mal aufzustellen. Was brauchen wir, wenn wir das in der Gemeinde auch leben wollen? Wir brauchen das Verständnis einiger Dinge. Noch einmal, Gott setzt Propheten zum Dienst ein. Gott setzt sie ein. Lass uns noch mal Epheser 4, 11 lesen und 12. Lass uns das noch einmal lesen. Er ist es nun auch, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Also, diese 5 Dienstgaben, der Apostel, der Prophet, der Evangelist, der Hirte, der Lehrer, sie haben die Aufgabe, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Wer macht das Werk des Dienstes? Wer macht das Werk des Dienstes? Die Heiligen. Wir denken manchmal, hier bin ich Herr, sende meinen Pastor, der wird ja dafür bezahlt. Die Dienstgaben haben den Auftrag, die Heiligen zuzurüsten zum Werk des Dienstes. Also das sind Trainer, das sind Zurüster, die wollen freisetzen. Darum ist es so wichtig, dass der Prophet freisetzen kann und Menschen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Und nur dann, wenn wir miteinander aktiv werden in den verschiedenen Aufgaben drin, in den Freisetzungen, die Gott für uns hat, dann wird Gemeinde stark funktionieren können. Wenn alles immer nur auf den Schultern einiger Angestellter liegt, dann wird das alles zusammenbrechen. Wir brauchen einander. 1. Korinther 12, Vers 28, kannst du hier dazu nehmen. Gott hat in der Gemeinde allen, jetzt kommt wieder alle, allen, das sind alle, du und ich und alle, hat allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Wörtlich steht hier, er hat gesetzt, er hat jeden Einzelnen gesetzt. Jeder von uns ist gesetzt. Und wisst ihr, ich liebe die Hauszellen. Ich bin seit vielen, vielen Jahren ein absoluter Hauszellen-Fan, weil, wisst ihr, echte Gemeinschaft, die Leben verändert, das geht nur in der Hauszelle. Hier im Gottesdienst, das ist zwar schön, wenn wir einander so sehen, aber hier können wir gar nicht Gemeinschaft haben. Versuch mal, Gemeinschaft zu haben mit dem Hinterkopf deines Vordermannes. Das geht nicht, das wird ganz schwierig, oder? Aber in der Hauszelle teilen wir Leben und da helfen wir miteinander. Und in Israel gibt es so gewisse Verhaltensmuster. Da war ein lieber Bruder, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Der hat immer gesagt, ja, was ich zu sagen habe, ist sowieso nicht wichtig. Und dann hat er losgelassen. Und dann wurde ich innerlich nervös. Und dann kommt er wieder und sagt, was ich zu sagen habe, ist eh nicht wichtig. Und dann, also dann sei ruhig. Dann hat er mich angehört. Ja, das ist jetzt aber nicht christlich. Dann habe ich gesagt, hör doch mal auf mit diesem dummen Geschwätz. Wenn wir zusammen sind als Brüder und Schwestern, ist alles wichtig. Und dann hat jeder etwas beizutragen. Und manchmal haben wir den Eindruck, alle anderen, aber ich nicht. Vergiss es. Jeder. Du hast etwas beizutragen. Wir hatten eine liebe Schwester in der Hauszelle, die hatte ein Handicap. Sie konnte nicht fließend sprechen. Sie hat gestottert. Und wenn man sie ein bisschen gekannt hat, dann ging es dann relativ gut. Und dann kam doch der Zellenleiter auf die glorreiche Idee, wir laden Fremde ein in die Hauszelle. Leute, die sie nicht kennt. Da ist sie zu mir gekommen. Das ist das Vorteil, wenn der Gemeindeleiter auch in der Hauszelle ist. Ich versuche zwar den Leuten immer zu sagen, hört mal, wenn ich in der Hauszelle bin, bin ich nicht der Gemeindeleiter und bin ich der Bruder. Ich unterordne mich in der Hauszelle meinem Zellenleiter. Ja, denk mal darüber nach. Da bin ich einfach ein Bruder. Sagt sie, ich kann nicht reden. Ich kann nicht Zeugnis geben. Die dürft ihr nicht bringen. Und dann hat er gesagt, liebe Schwester, du hast eine Gabe von Gott. Es ist was wie eine Dame. Wenn du zu der nach Hause gekommen bist, hast du dich wohlgefühlt. Und ich meine jetzt nicht, es war alles sauber aufgeräumt, überhaupt nicht. Aber sie hatte diesen Geist der Gastfreundschaft. Da war es sauber aufgeräumt und Kuchen konnte die machen. Da habe ich gesagt, Schwester, wenn du einfach gastfreundlich bist und Kuchen machst, du musst kein Wort sagen. Weil schau dir mal den an und den an und den an, die lassen dann schon los. Aber wir alle miteinander als Hauszelle, wir wollen diese Menschen erreichen. Jeder hat etwas. Und so oft, ihr Lieben, Brüder und Schwestern, wir stellen unser Licht unter den Scheffel. Wir können etwas beitragen. Und es geht nur zusammen, aber dann werden wir etwas erreichen. Und das möchte der Herr klar machen. Er setzt Menschen ein für gewisse Aufgaben. Das Zweite, was ich klar machen möchte, was ist die Aufgabe? Propheten reden für Gott. Sie geben im Auftrag Gottes empfangene Botschaften weiter. Und Propheten, wir sehen sie an verschiedenen Stellen, du kannst das für dich mal studieren im Neuen Testament, Agabus oder eben Apostelgeschichte 13, die Lehrer und Propheten in Antiochia, Judas und Silas waren Propheten, habt ihr von denen schon mal gehört? Apostelgeschichte 15, 31, die da mit dem Aposteldekret dann in die Gemeinde gingen, waren Propheten. Also da gibt es einige, die kennen wir schon gar nicht. Und diese genannten Propheten kommen aus dem Gemeindeumfeld. Es gibt keine frei herumreisenden Propheten. Die sind verwurzelt in einer Gemeinde. Die gehören zu einer Gemeinde. Es sind verbindliche Glieder einer lokalen Gemeinde. Das war damals ganz klar. Die gehörten zu einer Gemeinde. Und nur unter dieser Voraussetzung kann ein Prophet der Gemeinde richtig dienen. Wenn der einfach frei fliegend herumgeht in die Gemeinden hinein, Landschaden anrichtet und dann irgendwo hingeht, dann wird er eben nur Schaden anrichten. Wisst ihr, was interessant ist? Es gibt ein interessantes Buch, finden wir nicht in der Bibel, kam am Ende des ersten Jahrhunderts, die Didache, die Lehre der 12 Apostel. Und das war so eigentlich so ein erstes Gemeindehandbuch. Diese Leute haben damals so die ersten wichtigen Dinge in die junge Gemeinde hineingeschrieben. Und wisst ihr, was erstaunlich ist? Sie sprechen in der Didache vom Zehnten übrigens. Interessant, musst du mal lesen. Und dann sprechen sie noch etwas. Wie gehen wir um mit reisenden Propheten? Wird ganz genau beschrieben, schon damals. Was machen wir, wenn so ein Prophet kommt, der herumreist? Wie können wir herausfinden, ob er ein echter Prophet ist? Und was ist unsere Verantwortung, wenn er einer ist und wenn er keiner ist? Wurde schon damals klar gemacht, das ist nicht etwas Neues. Warum reisen diese Leute? Weil die Gemeinde alle Dienste braucht. Und keiner, und ich weiß, ihr habt den perfektesten Gemeindeleiter der SPM, aber auch er kann nicht alles abdecken. Wir brauchen die Ergänzung voneinander. Und darum brauchen wir immer wieder mal auch Leute, die in der prophetischen Seite dienen, die apostolisch dienen, die evangelistisch dienen. Wir brauchen einander. Gemeinde braucht alle Dienste. Und es ist immer die Aufgabe des Gemeindeleiters, das, was er selber nicht hat und was in der Gemeinde nicht da ist, auch mal zu holen. Aber dann holt er eben nicht irgendwie einen Freiflieger, sondern jemand, der verankert ist in einer Gemeinde. Kennt jemand von euch Reinhold Wolonska? Oh, den kennen wir noch. So ein richtiges Urgestein. Ich habe so viel gelernt vom Bruder Reinhold. Wisst ihr, was mich tief bewegt hat? Ich kam frisch von der Bibelschule, meine erste Praktikumsstelle, Seminar mit Reinhold. Kommt er in den Vorstand, sagt, liebe Brüder, ich kann seine Stimme nicht nachmachen, er hat seine ganz spezielle Stimme. Hier ist die Adresse meines Gemeindeleiters. Wenn ich bei euch etwas Falsches mache, müsst ihr ihn anrufen. Und ich habe gedacht, der Pfingstpapst sagt so etwas. Ich habe so viel gelernt von ihm. Dieser Mann, der eine Koryphäe ist, eine riesige Koryphäe in der Pfingstbewegung, sagt, das ist mein Gemeindeleiter, wenn ich bei euch irgendwas Falsches mache, ihr müsst ihn anrufen. Er wusste, was es heißt, in einer Gemeinde verbindlich dabei zu sein. Vor jedem Gottesdienst hat er sich zuvorderst hingekniet und gebetet auf den Knien, Herr, hilf deinem Diener, das Wort richtig auszulegen. Ich habe so viel gelernt von diesem Mann. Das gehört dazu. Gemeinde braucht alle Dienste, aber wir brauchen die Dienste, die auch in einer Gemeinde verbindlich dabei sind. Voraussetzung zum prophetischen Dienst. So, jetzt könnten wir ganz viel sagen. Hast du deine Checkliste bereit? Ich kann keine Checkliste geben, aber ein paar Punkte möchte ich mal erwähnen. Die Berufung und die Befähigung kommt von Gott. Die Berufung und die Befähigung kommt von Gott. Sie kommt nicht von deiner Schwiegermutter, sie kommt nicht von deinen Verwandten, sie kommt nicht von deinen Freunden, sie kommt von Gott. Und weißt du, was wir lernen müssen in diesen Bereichen? Nicht nur bei den Propheten, bei allen Berufungen. Eine Berufung wird erkannt. Wir haben oft die Zeit nicht zu warten, bis sie erkannt wird. Wenn du eine Berufung hast, wird sie erkannt werden. Du kannst gar nicht anders. Es wird sichtbar. Und weißt du, die Leitung deiner Gemeinde wird es sehen. Vielleicht brauchen sie ein bisschen länger, aber sie werden es sehen. Es wird sichtbar werden. Und dann wirst du gesetzt werden. Und dann wird das, was von Gott hineingelegt worden ist, auch festgelegt. Wir sehen das, wir setzen dich frei für diesen Dienst. Das kommt von Gott. Und in diesen prophetischen Dienst wird hineingewachsen. Das heißt, es braucht Zeit und Geduld. Die Biografie eines ganz bekannten Evangelisten gelesen, ich sage euch den Namen nicht, aber er hat am Anfang gesagt, wenn ich zurückdenke, ich bin grob fahrlässig mit meiner Begabung umgegangen am Anfang, weil ich ganz einfach nicht wusste, wie ich das mache. Ich bin in die Gemeinden hinein und ich habe mich benommen wie ein Elefant im Porzellanladen. Das war alles richtig, was ich gesagt habe, aber ich habe es völlig falsch gebraucht. Ich musste wachsen. Es braucht Zeit und Geduld. Und darum noch einmal, der beste Ort ist die Hauszelle. Um anzufangen, mit diesen prophetischen Eindrücken zu dienen. Da in diesem kleineren Kreis, wo wir miteinander unterwegs sind, da kannst du lernen. Und dann braucht es Zeit und es braucht Geduld. Wir vergessen oft, wenn wir dann diese großen Männer und Frauen Gottes sehen, dass die nicht da angefangen haben, wo sie heute stehen. Dass sie einen Weg gegangen sind. Wir sehen nur das Endprodukt und denken, so müsste es bei uns sofort sein. Du brauchst Zeit und Geduld. Und eines sage ich dir ganz lieb, Gott hat immer mehr Zeit als du und ich. Aber er kommt nie zu spät. Aber nimm dir diese Zeit. Wenn du spürst, da ist etwas in meinem Leben von Gott, dann nimm dir die Zeit, nimm die Geduld, warte, bis Gott die Türen öffnet. Mach sie nicht selber auf. Warte, bis er sie öffnet. Wisst ihr, ich bekomme in der Regel pro Jahr 7 bis 8 Briefe von Leuten, die mir schreiben, ich bin der so und so, ich mache die und die Bibelschule, das ist mein Dienst, so und so und so, stellt mich an. Also mit anderen Worten, ihr sollt für das zahlen, was ich machen will. Das ist der falsche Weg. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht stimmt, was Sie sagen, ist aber der falsche Weg. Das ist der falsche Weg. Die Gemeinde ist nicht da, um dein Hobby zu fördern, was du gern möchtest. Die Gemeinde ist eine Dienstgemeinschaft. Und wenn du eine Begabung von Gott hast, dann wird er dich freisetzen in diesem Dienst. Dann hab die Geduld und warte auf den Zeitpunkt Gottes. Geb dir ein paar Fragen mit, schreib sie dir auf. Das sind gute Fragen, um darüber nachzudenken in diesen Prozessen drin. Führe ich ein geheiligtes Leben? Führe ich ein geheiligtes Leben? Nicht nur im Gottesdienst, in der Hauszelle und in den Seminaren, sondern auch dann, wenn niemand hinschaut. Führe ich ein geheiligtes Leben? Habe ich den Zusammenhang von Empfang einer Botschaft und Weitergeben einer Botschaft verstanden? Also, dass der Heilige Geist mir eben nicht einfach einen Schlag hinten drauf gibt und dann plottert es. Habe ich das verstanden? Weiß ich, was der Kern der biblischen Prophetie ist? Klammer, 1. Korinther 14, Vers 3 werden wir morgen dann ganz genau uns anschauen. Weiß ich das wirklich? Habe ich das verstanden? Bin ich bereit, jetzt wird es ganz gemein, bin ich bereit, mich der Prüfung der Gemeinde zu unterordnen? Prophetischer Dienst muss geprüft werden. Er muss geprüft werden. Er muss geprüft werden. Bin ich bereit, mich dieser Prüfung zu unterordnen? Sonst muss ich gar nicht anfangen. Die persönliche Nachfolge, meine persönliche Nachfolge. Gerade Menschen, die prophetisch dienen wollen, die müssen darauf achten, bitte, das ist mir ganz wichtig, dass ihre Herzen ungeteilt dem Herrn gehören und dass sie verstehen, es geht um seine Ehre, nicht um meine. Das müssen sie verstehen. Denn in der Prophetie merke ich vielleicht wie auf keinem anderen Bereich des Dienstes sonst die Gefahr des fleischlichen Dienens. Was meine ich damit? Der Dienst des Propheten, der prophetische Dienst, steht unter einem ganz gewaltigen Erwartungsdruck. Sobald irgendwo gesagt wird, da kommt ein Prophet, da pilgern die Leute hin und sie wollen alle nur das eine, ein persönliches prophetisches Wort. Und jetzt steht der Prophet in der Gefahr, die geistliche Dimension zu verlassen und diesem Druck, den er spürt, nachzugeben. Ich denke an einen Gottesdienst, wo Gott eine prophetische Salbung geschenkt hat. Das kann man nicht steuern, das kam einfach. Und plötzlich habe ich gesehen, hier, diese Leute, für die hast du ein prophetisches Wort. Und ich mache das immer so, dass ich sage, ich habe für einige Leute ein prophetisches Wort, ich werde hingehen, ich werde das prophetische Wort weitergeben, ich werde für dich beten, ich bitte dich, das prophetische Wort zu prüfen. Und ich habe mir angewöhnt, ich werde niemand anderem ein prophetisches Wort geben, als diesen Leuten, die der Herr mir gezeigt hat. Und da war ich in diesem Gottesdienst, ich habe das gemacht, will zurück zur Plattform und da ist eine Frau, die kommt auf mich losgerannt wie eine Furie. Du musst dieser Frau ein prophetisches Wort geben, du musst ihr eins geben. Die saß da und hat geweint, Rotz und Wasser geheult, der ging es nicht gut. Das hat mich bewegt. Ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe keinen Impuls. Ich habe keinen Impuls. Und die hat mir eine Riesenszene gemacht. Du bist herzlos, du bist nicht richtig und du bist falsch und das ist nicht christlich. Gib ihr ein prophetisches Wort. Ich hätte hingehen können, ich hätte sagen können, Halleluja, Schwester, so spricht der Herr. Die auf den Herren harren, bekommen neue Kraft. Und sie werden sich aufschwingen mit Adlersflügeln. Und sie werden rennen und nicht müde werden. Und der Herr sieht deine Not und er wird dich aus der schlammigen Grube herausrufen. Und er wird dich auf einen festen Fels stellen. Denn der Herr ist dein Licht und deine Burg und deine Festung. Halleluja, so spricht der Herr. Steht alles in der Bibel. Stimmt alles. ist alles richtig, war aber nicht prophetischer Impuls, war Fleisch. Verstehen wir? Verstehen wir? Darum muss der Prophet darauf achten, die Grenzen nicht zu überschreiten, auch wenn die Erwartungen da sind. Er muss darauf achten, dass er das tut, was der Herr ihm sagt. Es gab einen Prophet im Alten Testament, der hatte einen klaren Auftrag. Geh dahin, sprich das prophetische Wort und dann geh zurück. Hab mit niemandem Gemeinschaft, geh mit niemandem essen, komm sofort zurück. Der hat alles richtig gemacht. Dann wollte ihn jemand einladen und hat gesagt, no. Ich komme nicht, ich gehe zurück. Der Herr hat mir das klar gesagt. Und dann kommt ein anderer Prophet und sagt, du, ich habe ein prophetisches Wort. Der Herr hat gesagt, du sollst zu mir kommen. Und er macht's. Das war sein Fehler. Großer Fehler. Kannst du nachlesen im Alten Testament. Schau mal, wir müssen aufpassen, dass wir wirklich abgesondert sind für den Herrn. Diese Frau an diesem Tag hat mich überhaupt nicht geliebt. Die hat mich unmöglich gefunden. Aber wisst ihr was? Mir ist es lieber, sie findet mich unmöglich, als der Herr findet mich unmöglich. Das ist mir wichtiger. Das ist mir wichtiger. Es ist die Aufgabe der Heiligung, abgesondert zu leben für ihn. Das innere Ohr des Propheten muss frei sein. Es muss frei sein von störenden Einflüssen. Wenn ich prophetisch dienen will, es muss frei sein. Ich muss abgesondert leben von den Maßstäben der Welt und ich muss verstehen, was die Dimension Gottes ist. Was sind das für Maßstäbe? Was sind das für Dinge? Ich muss mal darauf achten, habe ich Vorurteile in meinem Herzen? Gegenüber Personen, gegenüber Personengruppen, gegenüber gewissen Dingen, habe ich Vorurteile. Denn ich kann die Prophetie auch gebrauchen, um meine eigene Meinung zu zementieren. Oh, der Herr sagt mir und dann gebe ich meine eigene Meinung, weil ich eh Mühe habe mit diesen Leuten. Feindschaften. Ich war mal bei einer, das hat mein Herz tief bewegt bis heute, wenn ich daran denke, ich könnte heulen. Ich bin zu Hause bei Christen, langjährigen Christen. Und wir hatten in der Gemeinde eine Situation, wo eine junge Frau ist im Spital. Die Ärzte wissen nicht, ob sie durchkommt, ob sie leben wird oder nicht. Sie hat 3 Kinder. Und ich bin mit diesen Christen zusammen und ich sage ihnen, hey, das ist diese Situation, lasst uns beten. Die Frau bügelt. Sagt, weißt du was? Wir beten schon lange, dass die endlich mal von ihrem hohen Ross runterkommen. Weißt du, wie ich das nenne? Fluch in der Gemeinde. Ich kann Prophetie auch für solche Dinge gebrauchen, um dem anderen noch schnell eins ans Schienbein zu tun. Darf nicht passieren. Herrschaftsgelüste, meine eigene Position durch Prophetie noch ein bisschen zementieren. Das darf nicht sein. Geltungsdrang. Kennt ihr den christlichsten Namen, den es gibt? Erich. Er und ich. Das ist auch die richtige Reihenfolge. Aber wenn du einen Geltungsdrang hast, dann heißt du eben nicht Erich, sondern ich er. Zuerst ich und dann mal er. Darf nicht geschehen bei Propheten. Auch Arroganz, sich für unfehlbar halten. Hör mal bitte, wenn du prophetisch dienst, du bist nicht dafür verantwortlich, was die Leute mit der Prophetie machen. Deine Aufgabe ist nur, die Prophetie weiterzugeben. Ob die anderen darauf hören oder nicht, ist nicht deine Aufgabe, ist nicht deine Verantwortung. Es ist Arroganz, wenn du das Gefühl hast, die müssen jetzt aber schon machen, was ich sage. Übrigens, der Impuls kam nicht von dir, er kam vom Herrn. Du bist hier nur der Briefträger, darf ich es mal so sagen. Du gibst nur ab. Was die damit machen, ist ihre Sache. Wie geht das denn? Empfangen, weitergeben einer prophetischen Botschaft. Ja, wie geht das praktisch? Wie soll ich mir jetzt das vorstellen? Wenn wir eine prophetische Äußerung haben, haben wir immer 2 Stimmen, die wir hören. Immer 2 Stimmen. Wir hören die Stimme Gottes und wir hören die Stimme des Propheten. Die Stimme Gottes kommt zum Propheten, er hört etwas, er bekommt einen Impuls und dann gibt er es mit seinen Worten weiter. Zwischen dem Empfangen und dem Weitergeben der Prophetie kann eine Zeitspanne liegen. Weißt du, was immer die zweite Frage ist, wenn ich einen Impuls vom Herrn empfange? Herr, ist das für jetzt oder nicht? Herr, ist das für diese Gruppe oder nicht? Ich frage immer nach, weil ich habe gelernt, es kann eine Zeitspanne dazwischen. Einmal war ich vor dem Herrn und das geschieht nicht oft. Also in der Regel eine Predigt Sonntagmorgen, mindestens 8 Stunden Vorbereitung. Auch nach 26 Jahren Dienst, mindestens 8 Stunden. Und es geschieht nicht oft, dass irgendwie so eine Predigt einfach downloadet. Und das ist damals geschehen. Ich war da, habe gebetet, zoom, bang, war es da. Quick Download, die ganze Predigt. Ich habe gesagt, Halleluja. So cool. Und er hat gesagt, das ist nicht für den nächsten Sonntag. Okay. Ich habe gesagt, Herr, für wann? Warte, ich sag's dir. 1,5 Jahre später. Ist es für jetzt oder nicht? Haben wir verstanden, dass wir nicht sofort losplappern müssen, wenn ein Impuls kommt, sondern uns fragen, ist das jetzt dran? Haben wir verstanden, dass unser Geist, unsere Persönlichkeit nicht ausgeschaltet wird, sonst wären wir nämlich ein Medium. Der Geist des Propheten ist dem Propheten untertan, der ploddert nicht einfach los. Schau mal hier, 1. Korinther 14, 32. Propheten stehen schließlich nicht unter dem Zwang, reden zu müssen, wenn sie eine prophetische Botschaft empfangen. Die stehen nicht unter einem Zwang. Die fragen sich, ist das jetzt dran, ist es nicht dran? Und ist sie manchmal, muss man steuern. Ich habe gesehen, ihr handhabt das wie bei uns, wenn jemand einen Eindruck hat im Gottesdienst, kommt er nach vorne und der Gottesdienstleiter oder einer der Pastoren sagt, okay oder nicht okay. Jetzt, wenn du an den Platz geschickt wirst, heißt das nicht, dass die prophetische Äußerung nicht richtig war. Aber vielleicht war sie am falschen Ort. Wir stellen bei uns in Bern immer wieder fest, dass prophetische Äußerungen kommen, die absolut richtig sind. Absolut in die Mitte, ins Zentrum. Aber sie würden der Verkündigung etwas vorwegnehmen, das so nicht gut ist. Würde einen Spannungsbogen rausnehmen, sagen wir, hey, genialer Eindruck, aber warte mal bis nach der Botschaft. Okay, warte mal noch einen Moment. Und hat das nichts damit zu tun, dass deine Botschaft nicht stimmt, aber das Timing war vielleicht nicht richtig. Und da müssen wir lernen. Wenn wir vom Empfang einer prophetischen Äußerung sprechen, dann haben wir hier mal einen Absender. Und das ist Gott durch seinen Heiligen Geist. Und er sendet diese Worte hinein. Und dann haben wir einen Empfänger, das ist der Prophet, die Prophetin, die Person, die dann mit dieser Gabe dienen wird. Und die Botschaft, die von Gott gesandt wird, wird jetzt von dieser Person empfangen. Der empfängt etwas in seinem Geist und er wird eigentlich zur Drehscheibe. Er gibt das weiter, was Gott gesagt hat. Seine Aufgabe, ich sage es noch einmal, seine Aufgabe ist, sich über den Inhalt und den Zeitpunkt der Weitergabe klar zu werden. Und dann muss er den Inhalt der Botschaft so weitergeben, dass die anderen Empfänger etwas damit anfangen können. Er muss sich überlegen, wie sage ich das? Der Prophet wird zum Mitarbeiter, er wird zur Drehscheibe, er wird zu einem Kanal für das, was Gott betonen will. Und jetzt komme ich auf einen ganz wichtigen Punkt. Prophetie ist Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Und darum ist sie immer gefärbt. Gefärbt heißt aber nicht falsch. Okay? Ich habe nicht gesagt falsch, ich sage gefärbt. Sie läuft durch einen Kanal hindurch. Sie läuft durch eine Persönlichkeit hindurch. Sie läuft durch einen Charakter hindurch. Und ich muss aufpassen, was ist jetzt wirklich vom Herrn und was ist dann eben nicht mehr vom Herrn? Und aus diesem Grund haben wir den Auftrag, Prophetie zu prüfen. Und darüber werde ich jetzt noch ein bisschen sprechen. Ist ein ganz heikles Thema. Auch gerade in den Hauszellen. Ich habe so Zellenleiter, die sagen mir, weißt du was, ich bin ganz froh, wenn wir keine prophetischen Äußerungen haben in der Hauszelle, dann muss ich auch nicht prüfen. Ja, du machst dir aber locker. Es wäre eigentlich die Aufgabe, die Leute zu fördern in diesen Dingen. Was bedeutet es denn zu prüfen? 1. Thessalonicher 5, 20 und 21 ist hier vielleicht die wichtigste Aussage. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Was gut ist, das nehmt an. Schon mal ganz wichtig, dieser Nachsatz. Was gut ist, das nehmt an. So, der Zusammenhang. Prophetie soll nicht gering geschätzt werden, sagt Paulus. Das heißt, sie ist nicht minderwertig, sie hat einen großen Wert. Achtet sie nicht gering, aus welchen Gründen auch immer. Und Paulus kämpft darum in allen Gemeinden, dass wir vorangehen in der Prophetie. Aber weil sie so wichtig ist, muss sie geprüft werden. Und dieses Wort, das er hier braucht, das bedeutet durch einen Test, durch eine Prüfung, das Echte zu erkennen, das Gute zu erkennen. Also er geht mal davon aus, dass immer etwas Gutes zu erkennen ist. Das ist interessant. Prüft alles, das Gute behaltet. Also es gibt etwas Gutes, es gibt etwas Gutes. Wir haben ja dann oft daraus gemacht, prüft alles und redet über das, was schlecht war. Das ist nicht das, was Paulus sagt. Die Prüfung, der Test, den er hier sieht, ist eigentlich etwas Positives. Er hilft ihm entwickeln. Er hilft, das Gute herauszufinden. Er hilft, das, was von Gott an Gehalt hineingelegt worden ist, wirklich zu hören. Das ist dieser Test. Das Problem ist nicht die mögliche menschliche Verfärbung. Das Problem ist, wenn wir gar nicht mehr prüfen. Das ist das Problem, dann wird niemand etwas lernen. Aber wie prüfe ich richtig? Wie mache ich das? Es gibt auch hier ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Verherrlicht die Prophetie Jesus? Verherrlicht sie ihn? Offenbarung 19, Vers 10. Der Geist Jesu ist der Geist der Prophetie. Verherrlicht sie Jesus? Wird er in die Mitte genommen? Sein Charakter, sein Wesen, kommt er in die Mitte. Steht die Prophetie im Einklang mit dem Worte Gottes? Also, hier musst du nicht die Bibel auswendig kennen, aber die großen Linien musst du kennen. Oh, Halleluja, der Herr hat mir gesagt, ich bin ein Herr der Freiheit und der Gnade. Und wenn du mit deiner Freundin in die Ferien fahren willst, auch wenn ihr noch nicht verheiratet bin, das ist in eurem Fall in Ordnung, so spricht der Herr. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Ist nicht die Linie des Wortes Gottes, ist es nicht. Meine Lieben, Gott widerspricht sich nicht. Ich habe so viele junge Menschen, ich liebe die jungen Menschen, ihren Elan, ihren Eifer, ihr Feuer. Und alle haben eine Sonderregelung, wenn es um Sex geht. Haben sie nicht, ihr Lieben, haben wir nicht. Gott ist klar in diesen Dingen. Und manchmal, ja, aber der Prophet hat mir gesagt, und gesagt, ja, hol mir den mal. Mit dem mache ich eine Bibelstunde. Kam eine Dame zu mir in die Seelsorge, hat gesagt, ah, ich werde mich von meinem Mann scheiden lassen. Der Herr hat mir das gezeigt. Mein Mann ist Nabal, aber er hat mir schon meinen David gezeigt. So, jetzt machen wir Bibelstunde miteinander, du. Der Herr sagt viel, wenn der Tag lang ist, okay? Ist es im Einklang mit dem Wort Gottes? Jede Prophetie, ist es die Linie? Sonst sagen wir, Moment. Also, hier müsste ich dann reagieren. Wurde die Prophetie in einem Geist der Liebe weitergegeben? Gott will immer aufbauen. Gott will aufbauen. Ich bin überzeugt, ich freue mich auf den Videomitschnitt. Ich glaube, dass wenn wir in den Himmel kommen, von all diesen gewaltigen Dingen, die wir lesen in der Bibel, da gibt es einen Videomitschnitt. Und den können wir dann aus allen Blickwinkeln uns anschauen. Und ich weiß, in dem Moment, als Jesus seinen Petrus angeschaut hat und ihm gesagt hat, Satan, geh hinter mich, hat er das mit Augen gesagt, die voller Liebe waren. Er wollte ihn nämlich nicht fertig machen. Und wir können eine, darf ich es mal so sagen, harte Prophetie in Liebe weitersagen. Und jeder merkt, es geht jetzt nicht darum, jemanden fertig zu machen, es geht darum, jemanden aufzubauen. Liebe ist immer ganz klar. Wurde es in der Liebe weitergegeben? Steht der Prophet in einer klaren Nachfolge? Ich habe nicht gesagt, ist der perfekt. Wenn wir in einer klaren Nachfolge sind, heißt das noch lange nicht, dass wir perfekt sind. Aber wir tun unser Bestes, unserem Herrn nachzufolgen. Wir hatten eine Gruppe in der Gemeinde vor vielen Jahren. die wirklich sehr stark prophetisch unterwegs war. Und an einem Abend kam eine junge Dame, die war vielleicht 18, 19 Jahre alt, die hat eine Prophetie, ein prophetisches Wort für die Gemeinde weitergegeben. Und als Gemeindeleiter habe ich einfach gemerkt, das ist der Herr, der jetzt spricht durch diese junge Dame. Und wir tun gut daran zu hören. Und am Ende des Gottesdienstes kommt ein lieber älterer Bruder zu mir. Und hat gesagt, das war nicht vom Herrn. Da habe ich gesagt, warum? Warum hast du den Eindruck, das war nicht vom Herrn? Ich habe diese junge Frau genau beobachtet. Als sie vor dem Gottesdienst in den Raum kam, da hat sie an der hinteren Stuhl eine Tasche gestreift und die Tasche ist zu Boden gefallen und sie hat es genau gesehen und sie hat es liegen gelassen und ist weitergelaufen. Es kann nicht vom Herrn sein. Ja, da machen wir es uns aber einfach, oder? Wir sind alle nicht perfekt. Aber stehen wir in einer Nachfolge? Das ist die große Frage. Es sind ein paar Dinge, auf die wir achten. Und wisst ihr, wenn ich in der Hauszelle mal eine Prophetie dann prüfen musste und dann auch mit der Person reden musste, ich habe das nie öffentlich gemacht. Also ich habe die nicht gleich vor der ganzen Hauszelle, Moment, das war nicht richtig. Sondern ich bin nach der Hauszelle hingegangen und habe immer gesagt, hör mal, liebe Schwester, lieber Bruder, du hast ein prophetisches Wort weitergegeben. Wie, kannst du mal sagen, wie war das für dich? Wie war das für dich? Und wisst ihr, was 90% der Fälle kam? Ja, also die ersten 2, 3 Sätze, die waren mir völlig klar, die habe ich ganz klar, aber dann, nachher war ich nicht mehr so sicher und gesagt, genau da hättest du aufhören sollen. Aber das war nämlich genau der Punkt. Die ersten 2, 3 Sätze, oh, doch. Und dann kommt noch irgendwas, weil wir den Eindruck haben, ja, aber ich verstehe es nicht, ich kann es nicht einordnen. Musst du gar nicht? Musst du gar nicht? Ja, was würdest du machen? Du bist in einer Hauszelle und es kommt ein prophetischer Eindruck, Flivatüt. Das ist das Wort, das du hörst, Flivatüt. Okay, du sagst, Herr, ist es für jetzt? Ja. Herr, ist es für diese Gruppe? Ja. Flivatüt. Du kannst es nicht einordnen. Aber weißt du, was geschehen wird, wenn du Flivatüt sagst? Irgendwer versteht es und für ihn bedeutet es etwas. Wollt ihr wissen, was Flivatüt ist? Das ist eine Erinnerung aus meiner Kindheit. Robby, Tobi und das Flivatüt. Das Flivatüt war ein fliegendes, schwimmendes Fahrzeug. Das Flivatüt, ist mir gerade nichts Besseres eingefallen. Aber wisst ihr, der Herr sagt manchmal solche Dinge. Und für eine Person bedeutet es etwas. Hör mal, als Prophet bin ich nur der, der es weitergibt. Ich muss sicher machen, ist es wirklich der Herr? Ist es wirklich der Herr? Bin bei einem lieben Bruder gewesen. Ich komme da an, ist mir etwas geschehen, was mir nie geschieht. Der Wecker ist nicht losgegangen. Und ich wache auf, ich muss in einer halben Stunde bei meinem Bruder sein, habe einen Termin, konnte nicht beten an diesem Morgen, konnte nicht Bibel lesen, bin nur schnell losgeflitzt, bei dem angekommen, du, dann sagt er mir, schön, dass du da bist, es gibt Arbeit für dich. Der hat einen Bauernhof gehabt, dieser liebe Bruder, hat Bienen gezüchtet und ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich muss ich ihm da helfen, die Bienenwaben ein bisschen noch umzutischen. Er sagt, nein, wir gehen zu einem Mann. Wir gehen zum Mann, der ist todkrank. Der hat Krebs im letzten Stadium. Die Ärzte wissen nicht mehr, wie sie ihm helfen sollen. Ich habe ihm gesagt, es kommt mein Pastor, der wird für dich beten. Und ich habe gedacht, ich bin verschlafen. Habe nicht gebetet. Habe nicht die Bibel gelesen und sowas. Und ich sagte, dann habe ich aber gebetet, bis wir da waren. Und dann komme ich da an, ich habe diesen Mann nie vorher gesehen, lag in seinem Bett, gezeichnet von dieser Krankheit. Du hast gesehen, das war einmal ein starker Mann, ein stolzer Mann. Jetzt ist ein Häufchen Mensch, gezeichnet von der Krankheit. Ich habe gesagt, Herr, was soll ich sagen? Ich, Jüngling, damals mit noch ein bisschen mehr Haaren, was soll ich sagen? Der Herr sagt zu mir, frag ihn, ob er Angst hat vom Sterben. Das war schon eine ziemliche Herausforderung. Dann habe ich gesagt, ja, okay. Und ja, haben Sie Angst vor dem Sterben? Ich sagte, nein, kein Problem. Ich habe gesagt, Herr, frag ihn, ob er Angst hat vor dem Sterben. Ich habe gesagt, Herr, habe ihn doch gefragt. Frag ihn. Ja, haben Sie Angst vor? Nein, kein Problem, alles easy, ich weiß, es ist alles geregelt. Herr, bitte, frag ihn, ob er Angst hat vor dem Sterben. Der Herr hat Geduld, ich sage es euch. Aber ich habe gesagt, Herr, aber... Und ich frage ihn zum etwa fünften Mal. Schaut mich dieser Mann an. Sagt, wenn ich das ungeschehen machen könnte, wenn ich diese Sache ungeschehen machen könnte, dann habe ich ihn gehabt. Habe gesagt, Sie können. Sie können. Und ich durfte ihn zum Herrn führen, da, auf seinem Sterbebett. Habe auch mit ihm gebetet für Heilung, weil ich weiß, Gott kann das. Und ich bekomme dann ein paar Wochen später einen Brieflein von seiner Witwe. Er ist gestorben, aber er ist gestorben mit Frieden im Herzen. Er wusste, er hat immer wieder gesagt, ich gehe zu meinem Herrn. Ich konnte es nicht einordnen. Er hat Nein gesagt und der Herr hat wie verrückt darauf gedrückt. Sind wir bereit, uns aufs Wasser zu wagen mit ihm? Zu fragen, Herr, ist es für jetzt? Herr, ist es das? Herr, gib mir eine Hilfe. Der Herr möchte prophetisch dienen. Der möchte es durch dein Leben, durch mein Leben. Sind wir bereit, uns von ihm gebrauchen zu lassen? Ich habe euch versprochen, dass wir ganz schnell noch eine Stelle lesen, 1. Korinther 14, Vers 3. Darf ich mal die Lobpreiser bitten, dass ihr schon mal nach vorne kommt? 1. Korinther 14, Vers 3. Wir werden diese Stelle dann morgen im Gottesdienst ein bisschen genauer anschauen. Das ist der Kern der biblischen Prophetie. Wenn jemand eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen. Was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Das ist der Kern der biblischen Prophetie. Er spricht zu Menschen und er bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Morgen im Gottesdienst werden wir darüber sprechen, was das auswirken kann. Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Darf ich dich einladen, dein Herz zu öffnen für den Heiligen Geist? Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du kommst und uns dienst. Wir bitten dich, dass du in unsere Herzen hineinsprichst. Herr, du kennst jede einzelne Person, jede Frau, jeden Mann, der hier ist. Sprich du zu unseren Herzen. Sprich du zu unseren Herzen. Einige Menschen hier heute Abend und der Herr möchte in dein Leben hineinsprechen. Es gab eine Zeit in deinem Leben, wo du gedient hast, wo du mit dem, was du vom Herrn empfangen hast, anderen Menschen gedient hast. Du hast es mit Freude und mit Hingabe getan. Und dann kamen gewisse Dinge. Einiges hat sich nicht so entwickelt, wie du gedacht hast. Es kamen Rückschläge, es kamen Enttäuschungen. Einige Menschen, denen du gedient hast, die haben das nicht ernst genommen, die haben dich ausgelacht, die haben dich auch verletzt und du hast dich zurückgezogen. Du hast aufgehört, mit dem zu dienen, was Gott dir gegeben hat. Und der Herr möchte dir heute Abend sagen, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte, dass du wieder anfängst, mit deiner Gabe zu dienen. Komm heraus aus deinem Schneckenloch, wo du dich verkrochen hast, und fang wieder an zu dienen. Ich möchte dein Leben berühren heute Abend. Ich möchte dir eine neue Salbung schenken. Ich möchte Heilung schenken für diese negativen Worte, die gesagt worden sind. Ich will, dass sie von dir abfallen und dich nicht mehr länger zurückhalten. Für die Verletzungen, wo Menschen dich ausgelacht haben. Ich möchte dein Herz heilen und freisetzen, damit du mit Freude dienst. Es ist eine Gabe von mir. Es ist eine Begabung von mir. Und ich möchte, dass du sie nutzt und dass du damit anderen dienst. Ich möchte dich bitten, wenn dich das angeht, die Gebetshelfer, ihr könnt euch auf den Seiten schon einmal bereit machen. Geh doch einfach zu einem dieser Gebetshelfer. Nimm den Segen Gottes in Empfang. Nimm die Heilung und die Freisetzung Gottes in Empfang. Lass dir dienen vom Herrn. Komm mit deiner Gabe wieder zu den anderen und diene ihnen. Er möchte dir begegnen heute Abend. Und ich weiß, die Personen, die das angehen, die wissen das jetzt in ihrem Herzen. Es braucht einen gewissen Glaubensmut.